Geht's dir wie vielen meiner KlientInnen, dass du manchmal Ja sagst, obwohl du eigentlich gerne Nein sagen würdest und dein Ja im Nachhinein dann auch bereust? In meinem nächsten kostenfreien Webinar am 30. Mai um 19 Uhr geht's um ein ganz spannendes Thema, nämlich Grenzen setzen und Ja zu sich selbst sagen. Untertitel: Von der Kunst, sich für die eigenen Bedürfnisse einzusetzen. Dort erfährst du, was es manchmal so schwer macht, persönliche Grenzen zu erkennen und wie wir lernen können, diese im Innen nicht nur zu spüren, sondern auch nach außen zu kommunizieren. Den Link mit allen Infos zur Anmeldung findest du in den Shownotes dieser Episode und ich würde mich total freuen, wenn du auch dabei bist am 30. Mai um 19 Uhr. Herzlich willkommen bei Von Innen nach Außen, Struss und Clausen, unserem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Job und Lebensplanung. Ich bin Jalie Grau und hier heute in meiner Funktion als Moderatorin dieser Podcast-Folge und mir sitzen Ranghild Struss und Johann Clausen gegenüber, unsere Expertenrunde, ihr kennt sie schon. Und ich möchte euch heute einmal zum Einstieg eine Situation aus meinem echten Alltag schildern. Ich nehme mir vor, den Podcast für heute vorzubereiten. Dann fange ich an zu lesen, checke parallel, was das Team so bei Slack postet, beantworte noch schnell eine Kundenmail und mache mir dann erstmal einen Tee. Währenddessen sehe ich die Spülmaschine, räume sie aus und wieder ein und beginne dann wieder zu recherchieren. Worum ging es nochmal? Ach ja, Deep Work. Liebe Ranghild, was ich hier gerade beschrieben habe, sind tatsächlich wiederkehrende Situationen von mir aus dem vor allem Homeoffice. Und im Nachhinein ärgert mich das dann total, weil dann irgendwie so die Zeit vergeht und ich nicht so viel geschafft habe, wie ich mir das vorher überlegt hatte. Und ja, irgendwie scheint das ein Thema zu sein, an dem ich arbeiten sollte. Deshalb kam mir diese Folge sehr entgegen. Und jetzt frage ich mich, ob du mir da mal einen schnellen Tipp geben kannst, wie ich das beheben kann.
Das mache ich gerne. Die kurzen, klaren, schnellen Tipps. Meine Spezialität sozusagen. Also ich glaube, was hier als allererstes mal wichtig gewesen wäre, ist für dich im Vorhinein zu unterscheiden, ist das jetzt sogenannte Shallow Work für dich? Also geht es irgendwie um leicht reproduzierbare, weniger wichtige Inhalte, die vielleicht ein bisschen oberflächlicher oder administrativer sind? Dann ist es ja auch nicht so schlimm, sich ablenken zu lassen. Oder ist es eine Deep Work Aufgabe, nämlich eigentlich eine Arbeit, bei der ein konzentriertes und ununterbrochenes Dabeibleiben wichtig wäre, weil es eine anspruchsvolle Aufgabe ist, bei der vielleicht auch hochwertige Ergebnisse entstehen sollen. Ne? Und wenn du diese Entscheidung jetzt im Voraus getroffen hättest, hättest du wahrscheinlich festgestellt, dass die Podcast-Vorbereitung allein durch ihre inhaltlichen Ansprüche eine gewesen wäre, der du dich in einer Deep-Work-Phase hättest widmen sollen.
Also ganz kurz nochmal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wie unterscheide ich das genau? Also dass die Spülmaschine, dass ich mich da gerne von irgendwas ablenken lassen darf, ist klar. Aber wie unterscheide ich sonst bei Aufgaben zum Beispiel im Homeoffice? Das kennen ja viele. Wann ist jetzt eigentlich Deep Work angesagt? Vorher schon.
Also die Shallow-Work-Aufgaben sind die, die dich jetzt nicht so besonders herausfordern kognitiv und die sozusagen auch von anderen leicht und schnell erledigt werden könnten, ne? Die du vielleicht auch im Tag da einsortierst, wo dein Biorhythmus eventuell jetzt dir nicht die kraftvollste Phase beschert, sondern wo du eben 1, 2, 3 verschiedene kleine, eher oberflächliche Tätigkeiten nebeneinander, hintereinander machen kannst.
Irgendwelche Datenbankeinträge oder so, ihr kennt das bestimmt.
Da kommt es ein bisschen drauf an, was der Fokus deiner Arbeit ist. Wenn du jetzt zum Beispiel Forscher bist oder Forscherin, dann wäre es natürlich wichtig, auch diese Datenbankeinträge als eine entsprechende Deep Work zu betrachten. Und das ist eigentlich ein ganz guter Punkt. Je nachdem, was dein Ziel ist, würde man diese Aufgaben, die deinen Tag bereithält, natürlich auch vielleicht unterschiedlich unterteilen in das, was wirklich fokussierte, konzentrierte Arbeit ohne Ablenkung braucht. Das ist nämlich das, was dann Deep Work ausmachen würde und was du eben auch mit weniger Konzentration schnell mal nebenbei so ein bisschen machen kannst.
Und für diese Folge sind wir dir natürlich total dankbar, dass es genauso abgelaufen ist, weil es doch eine herrliche Einleitung zum Thema ist für Deep Work und dass du eben auch gerne eben unterschiedliche Sachen parallel machen kannst, ist ja auch erstmal was Gutes.
Genau, aber das ist die Frage, ne? Das fand ich spannend, weil ich würde sagen, dass ich viel multitaske. Kann ich das überhaupt, ne? Also wahrscheinlich bin ich
beantworte ich jetzt schon mal selber, bin ich wahrscheinlich die letzte Person, die multitasken sollte.
Keiner kann multitasken. Also man weiß aus Untersuchungen, dass das Gehirn gar nicht in der Lage ist, zwei Gedanken bewusst gleichzeitig zu fassen, sondern das Multitasking, das kommt ja ursprünglich, glaube ich, aus dem Coding und der Computersprache, eigentlich immer ein Abwechseln von zwei verschiedenen Gedanken ist. Ne? Und was uns vorgaukelt, Multitasking zu betreiben, ist, dass diese Wechsel zwischen den verschiedenen Aufgaben oder Inhalten besonders schnell sind, ne?
Und man fühlt sich, glaube ich, dann gut, wenn man es jetzt Multitasking bezeichnen würde, eben mehrere Sachen parallel zu machen. Und wie Rangelt ja gerade gesagt hat, erst das eine, dann das andere. Funktioniert das ja besonders gut, wenn es eben was ist, was man schon mal gemacht hat, wiederholt, Routine, so Themen, die eigentlich so im unbewussten Gleichschwung des Alltags eben mehr so im Flow stattfinden, eben wie zum Beispiel unseren Podcast zu hören und dabei die Spülmaschine auszuräumen. Das würde ich sagen, geht. Wobei natürlich auch dieser Podcast gerne mit Deep Work gleichgesetzt wird. Und insofern ist natürlich das, was du so sagst, was du eben gerne machst und auch deinem Gemüt ja entspricht, erstmal kein Hindernis. Und eben für die Einleitung dann wirklich konkret zu schreiben, bräuchte es eben ein Zeitfenster, was du dir setzt und wo du dir vielleicht danach auch irgendwie eine kleine Karotte hinsetzt, was dann eben du als Ziel hast.
Genau, also bevor wir da tiefer einsteigen, wie das jetzt genau funktioniert, ist es wirklich so, dass am Ende bei mir weniger rauskommt als bei Leuten, die Deep Work machen? Kann man das so sagen?
Also du brauchst auf jeden Fall länger, um zum gleichen Ergebnis zu kommen. Ich finde die Metapher einer Taucherin irgendwie so ganz gut. Wenn du tief tauchen willst, also wirklich in tiefe Inhalte vordringen möchtest, dann kostet es einfach sehr, sehr viel Zeit, immer wieder hoch an die Oberfläche zu tauchen, weil gerade irgendwie eine E-Mail reinkommt oder weil gerade irgendwie jemand was von dir will. Und diese Zeit, die du verlierst, um wieder in deine Aufgabe reinzukommen, die beträgt im Durchschnitt bei wirklich richtig anspruchsvollen Aufgaben 23 Minuten. Und krass. Da kannst du dir jetzt vorstellen, das, was du quasi mit Spülmaschine, mit Kühlschrank, mit Kindern, mit was weiß ich nicht allem noch nebenher gemacht hast und dafür 3,5 Stunden gebraucht hättest, hättest du mit einer Deep Work Phase wahrscheinlich in einer Dreiviertelstunde oder Stunde hingekriegt, ne?
Ich musste echt bei der Vorbereitung so ein bisschen an meine Kindheit zurückdenken und habe mich deshalb gefragt, ob es auch ein Phänomen unserer Zeit sein könnte. Weil früher war das so, wenn die Erwachsenen in meiner Welt angefangen haben, Zeitung zu lesen, dann verschwanden die hinter diesem großen Papier, was wir ja heute auch nicht mehr so viel sehen. Und dann war völlig klar, dass wir Kinder auf gar keinen Fall die ansprechen dürfen, außer es brennt so ungefähr, bis die Zeitung wieder runterkommt und man das den Kopf wieder sieht. Aber das war wirklich so, also die sind so richtig eingetaucht in diese Zeitung und da würde man ja auch sagen, muss jetzt nicht so deep sein, aber selbst in die Tageszeitung sind die völlig versunken.
Ja, also ein ganz schönes Beispiel, weil das genau die Gegenwartskultur ja so ein bisschen auch wiedergibt, dass dafür eben letztlich irgendwie das Gefühl zumindest ist, keine Zeit mehr zu haben. Deswegen funktionieren Wochenmagazine ja teilweise sehr gut, inklusive der Zeit. Aber sonst gerade dieses Tageszeitung, wie du das gesagt hast, da wirklich so richtig einzutauchen und drin zu verschwinden, das hat nachgelassen. Das liegt eben auch daran, dass wir einfach so vielen äußeren Einflüssen ausgesetzt sind und so viele Informationen und Push-Nachrichten. Und also alleine ja hier dieses Zeitfenster des Podcasts einzurichten, braucht eben ja auch viel Vorbereitung, danke an Sarah, und viel Ruhe und viel Kraft und dann eben auch wirklich alle äußeren Töne sprichwörtlich und wahrhaftig auszuschalten. Insofern ist das ein schönes Beispiel von früher. Und das machen ja auch einige noch zum Ritual am Wochenende jetzt, um abzuschalten. Aber ich glaube, sich wirklich mit einer Sache auseinanderzusetzen, ist echt eine Herausforderung geworden.
Wir sind ja auch ständig erreichbar und ich glaube, dass auch eine Kontrollillusion da drin liegt, immer auf jede E-Mail sofort zu antworten. Wir verwechseln Häufigkeit mit Wichtigkeit. Also je häufiger ich mich sehr schnell auf eine E-Mail melde, desto mehr glaubt man seine eigene Wichtigkeit zu unterstreichen. Und ich glaube, dass genau das Gegenteil der Fall ist, ne? Und das kostet aber Mut, das dann auch als Grenze sozusagen aufzuzeigen. Ne? Ich glaube, dass generell kreative und konzeptionelle Prozesse immer Zeit brauchen. Wenn man sich mal ganz klar überlegt, wie eigentlich Lernen oder tief in eine Materie einzudringen funktioniert, dann ist das ja so, dass neue Inhalte mit alten verknüpft werden. Und wenn ich jetzt kreativ bin, dann stelle ich nach dem Übersubjektivitätsprinzip ja aus den Informationen...
Okay. Was ist das?
Genau, da stelle ich nach dem Übersummativitätsprinzip mehr aus einem Inhalt her, als die einzelnen Informationen, die ich aus zum Beispiel einem Zeitungsartikel entnehme, mir an Inhalt geben würden, weil ich dann meinem Gehirn den Raum und die Zeit gebe, das vielleicht mit anderen Themen, die ich bereits kenne, zu verknüpfen. Also jetzt stell dir mal vor, du schreibst irgendwie ein Buch oder einen Artikel oder so zu einem bestimmten Thema, dann ist natürlich die erste Phase eine Recherchephase. Wenn du aber wirklich in der Lage sein willst, Dinge auch zu analysieren, eine Synthese zu bilden, sie inhaltlich zu bewerten und dadurch dann vielleicht auch noch was Neues zu produzieren oder etwas zu produzieren, was andere eben nicht einfach reproduzieren können, dann braucht einfach das Gehirn natürlich auch die Möglichkeit, diese neuen neuronalen Verknüpfungen zu bilden. Und dafür braucht es einfach Raum, in dem das Gehirn nicht mit irgendeinem anderen Reiz konfrontiert ist, der quasi aus diesem Prozess wieder rausholt.
Kannst du uns nochmal kurz dieses komplizierte Wort?
Also Übersummativitätsprinzip heißt, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile. Genau. Und jetzt würde ich einmal auf die...
Mehr und anders, sogar noch spannender. Also mehr und anders als die Summe seiner Teile, weil man eben nicht einfach nur die Elemente zusammenrechnen kann, sondern wirklich eben durch die Recherche. Bei Deep Work ist uns ja auch so gegangen, dass man dann, findet man vielleicht noch einen Artikel, dann liest man den durch, dann machen wir uns vorher eben Gedanken und gehen das dann alles durch. Und so entsteht ja eine Ganzheit oder ein Versuch, zumindest heute eine Ganzheit darzustellen. Und das ist dann eben mehr als die Einzelteile nachher.
Wenn man das zum Beispiel mit unserer Beratung vergleicht, wir verwenden ja personaldiagnostische psychometrische Testverfahren an und erkunden damit unterschiedliche Teile der Persönlichkeit eines Menschen. Jetzt ist die Persönlichkeit aber so komplex, dass natürlich nicht 8 verschiedene Testverfahren die im Ganzen abbilden können. Wenn ich mit Deep Work mich dann zurückziehe und wirklich ungestört 2 Stunden lang in das Profil eines Klienten, einer Klientin eintauche, dann wird über die Verknüpfung dieser Einzelteile etwas Neues, Größeres, anderes hergestellt, als das, was aus den Einzeltestergebnissen abzulesen wäre. Daran, finde ich, kann man es immer so ganz gut abmachen. Was eben dadurch verhindert wird, ist, dass dein Kopf ständig wieder neue kognitive Anpassungen vornehmen muss, weil er von X nach Y springt. Also wenn ich jetzt mit so einem Persönlichkeitsprofil betraut bin und dann kommt alle 2 Minuten jemand zur Tür rein, muss ich ja alleine physisch schon den Kopf heben, auf den Reiz, der da zur Tür reinkommt, reagieren. Und dann muss ich erstmal wieder den Weg zurücklaufen zu dem Gedanken, den ich vielleicht gerade hatte. Und so ein Flow-Erlebnis, was entsteht, wenn du wirklich richtig tief eintauchst und auch unbekannt Dinge neu miteinander verknüpfen kannst mit dem, was du vielleicht auch schon kennst. Das ist, glaube ich, etwas, was diesem ganzen Inhalt dann mehr Nachhaltigkeit gibt. Ne? Also was dir überhaupt erlaubt, auch neue Gedanken zu produzieren.
Was ich daran spannend finde, du sprichst es, also mein Beispiel war ja vorhin aus dem Homeoffice, das werden ja auch viele kennen, weil man da ja irgendwie so viele Sachen auch sieht, die man auch noch machen sollte, könnte. Hier im Büro, ne? Wir haben ja wirklich einen Job, wo man sich sehr konzentrieren sollte und auch muss. Und es gibt aber oft die Situation, ne, unsere Türen sind offen in den Büros, wir sitzen da nicht alleine, ne, dann kommt irgendwie mal jemand rein und sagt, kannst du mir nochmal dies und das beantworten und kannst du eigentlich den Kunden beraten oder so. Also wie kriegt man das hin? Das werden ja auch viele kennen in einem lebendigen Büro, was ja auch so sein soll, ne, wo man sich auch austauschen soll. Wie kriegt man das hin, die Inseln so zu schaffen? Ich weiß, dass manche KollegInnen bei uns sich zwischendurch mal diese Stöpsel ins Ohr stecken und irgendwie irgendeine Hintergrundmusik dudeln lassen, um sich zu konzentrieren. Dann weiß man schon, die sind gerade nicht ansprechbar. Aber was kann man sonst noch so ganz gut machen?
Also ich glaube, es gibt eine strukturelle Ebene, die auch auf der Seite des Arbeitgebenden liegt. Also jetzt hast du gesagt, man wird oft gestört. Ich glaube, dass wir verhältnismäßig wenig gestört werden, weil ja die Beratenden am Tag weder irgendwelche Fremd-E-Mails beantworten müssen, noch ans Telefon gehen müssen, noch mit administrativen Prozessen oder so betraut sind. Dafür gibt's ja dann extra Zeiten. Aber wie du sagst, es gibt natürlich kollegialen Austausch. Und da ist ja auch die Unterscheidung wichtig. Wann vertiefe ich mich selbst, um wirklich zu einer Synthese zu kommen, um Dinge neu verknüpfen zu können? Und wann brauche brauche ich vielleicht auch ein bisschen Inspiration. Ne? Es ist ja nicht alles schlecht an Unterbrechung, insofern sie eben inhaltlich passend ist. Und zu deiner Frage, wie man das machen kann, ist natürlich zum Beispiel, sich gut abgrenzen zu können. Also klar zu sagen, ah okay, ich trage auch im Kalender einen Time-Block ein für eine bestimmte Absicht, die ich in dieser Zeit verfolge. Also das ist eine ganz wichtige Art, wie man Deep-Work-Phasen einrichten kann, indem man sie wirklich auch als solche deklariert, vor sich und vor anderen.
Genau, es geht dann eigentlich ja auch immer um die klare Kommunikation für sich selber und natürlich, dass eben andere sehen. Man könnte ja sagen, hey, wenn ich meine Kopfhörer auf habe mit Noise Cancellation, klar, dann sieht man's. Aber ansonsten könnte man ja auch genau sagen, in der und der Zeit bin ich eben nicht ansprechbar. Und ich glaube, hier bei uns ist immer die Frage auch, mit was man es vergleicht. Nicht? Wenn man jetzt eine ganz quirlige Agentur vielleicht hatte, dann ist da ja deutlich mehr äußerer Einfluss und auch viel mehr noch über vielleicht verschiedenste Channels und überhaupt viel mehr Eindrücke auch aus dem Internet und über verschiedene Push-Nachrichten etc. Da können wir ja nachher nochmal drauf eingehen, auch wie man die so ein bisschen in den Griff kriegt. Aber das ist alles wichtig für Deep Work, sich das einmal klar zu machen. Was kann einen überhaupt potenziell ablenken und welche Struktur habe ich vom Typ her, um dann im Zeitfenster eigentlich sich einzurichten, wo man dann wirklich Lust hat. Also es soll ja auch Spaß machen, ne? Es soll ja nicht irgendwie einen nur gängeln.
Ich glaube, das Erste ist wirklich, und so sind wir auch eingestiegen, so eine Entscheidung zu treffen. Ne? Also erstmal zu sagen, okay, ich möchte meinen Alltag bewusst in Deep Work und Shallow Work Phasen unterteilen und wann welche stattfinden, passe ich auch an meinen Biorhythmus an. Und ich glaube, mit dieser Entscheidung kommt auch als allererstes mal so eine Einsicht, und das kennt ja jeder, also diese Tage, an denen man irgendwie mit 28 verschiedenen Leuten über 56 Themen gesprochen hat und dann abends irgendwie das Gefühl hat, Mist, die entscheidenden Punkte sind auf meiner To-Do-Liste immer noch nicht abgehakt, versus wenn man im Homeoffice mal richtig so einen Zeitblocker einrichtet, dann zu merken, dass man sehr viel produktiver ist und auch mehr Qualität produzieren kann. Ne? Also ich habe ja auch Homeoffice-Tage und wir haben irgendwann im Team ja auch festgelegt, dass es dann vielleicht auch mal eben keine E-Mails gibt. Ne? Ich schalte dann auch alle möglichen Kommunikationskanäle aus, sodass diese Vertiefung eben wirklich zulässt, mich nicht mit den Orga-administrativen Themen der Führung zu beschäftigen, sondern dann richtig inhaltlich, strategisch, konzeptionell einzutauchen. Und das hat natürlich aber auch, muss man sagen, eine höhere kognitive Belastung. Ne? Jetzt habe ich ja letztes Jahr dieses Buch geschrieben und da merkt man natürlich schon, wenn du irgendwie 10 Stunden am Tag Deep Work machst, dann ist deine kognitive Belastung eine ganz andere, als wenn du zwischendurch durch Inspiration und Ablenkung auch vielleicht mal so Sachen machst, die dich jetzt nicht so wahnsinnig beanspruchen.
Hast du Deep Work, weil du bist ja auch sehr offensichtlich, wenn man den Podcast hört, dass du auch eher auf der Extraversionsseite zu Hause bist. Ist dir das schwer gefallen, dadurch so viel Deep Work zu machen? Also ich meine, 10 Stunden ist ja auch mal was anderes, als ich übe, meine halbe Stunde Deep Work zu machen am Tag.
Das ist eine total spannende Frage, weil ich gar nicht so extravertiert bin, wie Leute immer denken. Also ich bin auf jeden Fall außenorientiert, aber ich bin jetzt nicht so, also ich habe Neigung, mich gerne mit Menschen auszutauschen. Aber ich habe eine extrem hohe Innenorientierung und ich habe auch eine hohe Ruheorientierung, weil in meinem Profil auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Interesse dem Inhalt gilt und der inhaltlichen Vertiefung. Und ich glaube, wenn ich nicht zu Hause richtig lesen, tief eindringen würde in Materie oder Tagebuch schreiben würde oder so, dann wäre ich auch in der Interaktion wahrscheinlich nicht mehr so wahnsinnig genießbar. Also von daher, glaube ich, sieht man an mir natürlich auch nur die eher extravertierten Teile, ne, weil ich ja auch irgendwie Webinare halte oder Vorträge gebe, Workshops gebe oder so. Aber das, was bei mir zu Hause stattfindet, das ist dann auf jeden Fall eher das Gegenteil. Zum Beispiel kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Sonntag ist Shabbat Shalom bei uns. Also da gibt's keine Anrufe, da gibt's keine WhatsApps. Da schalte ich auch ganz häufig wirklich einfach das Handy aus und puzzle da so ganz in Ruhe vor mich hin. Und nach Möglichkeit, also auch auf die Gefahr hin, jetzt ein bisschen antisozial zu klingen, verabrede ich mich auch am Sonntag nicht, weil ich diese Zeit brauche, um auch all die Eindrücke aus der Woche zu verarbeiten. Und auch das ist ja ein Teil von Deep Work, ne? Dass man dem inneren System auch die Möglichkeit gibt, diese ganzen Impulse mal sacken lassen zu können.
Jetzt hast du es ja schon so schön beschrieben, dass du eben auch diese introvertierten Anteile hast, die dir dabei helfen. Was ist denn für Menschen, die jetzt sagen, ich will unbedingt ein Buch schreiben, aber ich bin sowas von am Anschlag einer Extraversion, ich bin super leicht ablenkbar, ich brauche ganz viel Austausch, aber ich habe eine mega Idee und ich habe das ganz große Ziel, ein Buch zu schreiben. Würden wir dann davon abraten oder?
Nee, gar nicht unbedingt. Wir würden sowieso von gar nichts abraten, sondern eher die Leute dabei unterstützen und begleiten, wie sie den besten Weg da finden können für sich. Ich fand spannend, als ich recherchiert habe, dass jemand das Deep Work als die Supermacht des 21. Jahrhunderts bezeichnet hat. Mhm. Und das wollte ich hier nochmal so droppen, voll, weil das natürlich ganz schön provokant ist. Gleichzeitig finde ich, eben sieht man daran, und da komme ich zu deinem Buchbeispiel oder ähnlichen anderen Themen, dass natürlich früher die Leute mehr Möglichkeiten hatten, vielleicht sich besser zurückzuziehen, aber fast alle großen Sachen sind irgendwie in einem geschlossenen, ruhigeren Raum entstanden. Also ob das irgendwie nicht Rückzug aufs Land oder einfach wirklich selbst ins Souterrain oder irgendwie im Wald spazieren gehen oder also es gibt immer eigentlich Rückzugsräume, wo dann, oder eben die berühmte Garage bei Startups oder ähnlichen, also es sind ja wirklich Rückzugsräume, wo die Menschen dann eben alleine oder mit im Team, aber wirklich Deep Work puzzeln. Und ich glaube, um deine Frage zu beantworten, wäre dann die Frage ja eher bei jemand, der sehr extravertiert ist und sehr Lust hat, auch darüber vielleicht zu sprechen. Wie kann man gute Räume einteilen, indem man einmal sich darüber austauscht, weil meistens brauchen die das. Also zum Beispiel, könnte man heutzutage alles erstmal reinsprechen in den Tonband, metaphorisch gesehen, nicht? Also auf irgendwie die, und meistens, man kann es auch transkribieren sogar dann. Mittlerweile sogar von AI lassen. Also es gibt tolle Möglichkeiten, auch für sehr, sehr extravertierte Menschen, ihre Sprache zu finden, das in ein Buch zu übersetzen. Gleichzeitig braucht es die Phasen wirklich, wo konzentriert richtig gearbeitet wird. Also.
Und ich glaube, der Fokus ist ja auch so spannend. Also ich finde es total cool, was du gerade gesagt hast, weil ich nämlich auch glaube, dass das im Grunde genommen eine Schlüsselqualifikation ist. Du hattest ja eben, Jalie,
cool,
auch...
Cool, ist richtig demotivierend. Ich habe sie noch nicht.
Nee, du wirst sie lernen.
Da noch ein Unterschied. Das ist ganz wichtig, dass wir eben nicht wieder in Entweder-Oder gehen. Also zwischen 10 Stunden Deep Work und ich konzentriere mich mal eine halbe oder eine Stunde, das, was ja schon viel machen kann. Ich glaube, da ist ja noch ein großer Regler dazwischen.
Genau, aber ich glaube, dass auch diese Erkenntnis, dass es eben jetzt nicht irgendwie so ein altmodisches Ding ist, sondern dass das heute ein wahnsinniger Wettbewerbsvorteil sein kann und dich sogar viel schneller beim Arbeiten machen kann, dich qualitativ wesentlich viel hochwertigere Ergebnisse produzieren kann, das ist ja als erstes mal wichtig, damit das Innere überhaupt Bock hat, sich mit Deep Work zu beschäftigen. Und vielleicht so als ersten Hinweis für alle sehr extravertierten Menschen, überleg mal, wie viele Impulse von außen du eigentlich binnen 2 Stunden bekommst. Und damit meine ich E-Mail, Slack, Trello, Instagram, generell jede Push-Nachricht von irgendeinem elektronischen Assistenten oder einer Nachrichten-App, jede Tür, die aufgeht, jeder Anruf, jede Gedankenschleife, die du sozusagen abschweifend fasst. Ja? Also schau erstmal, wie oft werde ich eigentlich abgelenkt und vielleicht kannst du ja deine Fähigkeit, Deep Work zu praktizieren, nicht nur beim Arbeiten trainieren, sondern auch in der Freizeit. Was man zum Beispiel weiß, ist, dass deine Konzentration sich maßgeblich erhöht, wenn du mal Langeweile aushältst. Weil, und das meine ich mit Fokus, wir sind ja nicht nur ständig erreichbar, sondern wir richten unseren Fokus ja auch dauernd darauf, was im Außen vielleicht passieren könnte. Ja, wir sind total anregungs- und impulsorientiert, also sehr rezeptiv, ne? Und vielleicht da mal zu gucken, kann ich den Fokus mehr nach innen richten? Also kann ich, wenn ich in der Schlange stehe in einem Café, um mir einen Coffee to go zu holen, kann ich das eigentlich aushalten, da zu stehen und mal in mich zu gehen, ohne auf mein Handy zu schauen? Und alleine, wenn du das mal 5, 7 oder 10 Minuten, je nachdem wie gut das Café ist, ausprobierst, dann hast du deinem inneren System schon mal den Impuls gegeben, dich weniger von außen versorgen zu lassen, als mehr deinen inneren Gedanken zu folgen.
Da kann ich einen sehr guten Tipp geben. Es gibt so eine App, die gibt so eine Atempause, bevor man so diese bestimmten Kommunikations-Apps öffnet. Also man muss einmal tief ein- und ausatmen, bevor Instagram wirklich aufgeht und sich dann nochmal überlegen, will man eigentlich wirklich da gucken oder ist es gerade so ein Impuls, eben ich stehe hier gerade eh in der Schlange, ich check mal meinen Feed bei LinkedIn oder was auch immer. Und das ist wirklich hilfreich, weil man noch einmal kurz ins Bewusstsein, ne, sich wirklich die Frage stellt, will ich das jetzt eigentlich gerade oder ist das so ein Ablenkungsmechanismus?
Ja, und eben auch nicht so schnell frustriert zu sein, ist ganz wichtig, weil Deep Work, wenn man das ja auch an Anlehnung, also es hat ja mal unter anderem Cal Newport, hieß der glaube ich nicht, ein Georgetown-Professor, der am MIT darüber eine Dissertation geschrieben hat, über dieses eben konzentrierte und produktivere Arbeiten. Und dann ist es ja auch eine Anlehnung an die Metapher des Workouts, was man ja kennt, auch sportlich. Und auch da wäre es ja gut, sich erstmal zum Beispiel 5 Minuten oder 5 Wiederholungen, 10 Wiederholungen, also dass es so kleine Schritte gibt, damit man nicht davon ausgeht, man muss direkt 8 Stunden voll konzentriert sein. Weil das muss man sagen, das ist eine Illusion, die wir gar nicht einfach von jetzt auf gleich umsetzen können, weil wir das gar nicht mehr einüben. Also wir trainieren das gar nicht. Und das wäre, glaube ich, ein toller Ansatz, das wieder Lust zu haben, sich darin so ein bisschen einzuüben.
Und neben dieser Bewusstwerdung, was ich einen total wichtigen Aspekt finde, weil uns das ja zeigt, in was für einem Automatismus wir eigentlich im Moment leben, der uns auch manchmal daran hindert, Tiefe zu erleben. Neben dieser Bewusstwerdung vielleicht auch noch einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, okay, was sind denn eigentlich meine Abwehrmechanismen? Ja, warum kann ich es vielleicht einfach manchmal sogar körperlich gar nicht aushalten, lange an einer Sache zu arbeiten? Wie kann ich meine Disziplin erhöhen? Da vielleicht auch zu erkennen, okay, wie steht es eigentlich mit meiner FOMO? Ja, also wie viel Fear of Missing Out habe ich eigentlich? Weil das auch ein Teil ist, der natürlich gegen Deep Work arbeitet, dass wir ständig denken, wir verpassen irgendwo anders was. Und dass diese Suche nach Ablenkung vielleicht vor uns selbst auch mal eingestanden werden muss als ein Abwehrmechanismus, bei dem wir vielleicht ein bisschen auch über uns selbst noch hinauswachsen könnten, um Frust oder Unlust zu überwinden und vielleicht dann auch, und das ist nämlich total spannend, über das Gefühl von Selbstwirksamkeit, was Deep Work auch produziert, weniger Selbstzweifel zu haben. Ne? Weil wenn ich mal richtig tief in eine Materie einsteige und dann in einem Meeting vielleicht eine Aussage treffen kann, die anderen nicht leicht treffen können, weil sie sich diese Mühe nicht gemacht haben, dann stehe ich natürlich viel mehr für mich selbst ein. Ich kann meine Karriere besser beeinflussen. Ich werde sichtbarer. Ne? Also sich vielleicht auch die Vorteile bewusst zu machen, die das hat. Und dafür ist es natürlich auch wichtig, die Arbeitsumgebung mal anzuschauen. Natürlich ist es in bestimmten Arbeitsumgebungen sehr viel schwieriger, Deep Work zu etablieren als in anderen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an ein Großraumbüro denke oder so, dann ist das natürlich anstrengender dort. Deshalb sich selbst mal zu fragen, okay, was brauche ich denn für Konzentration und Fokus überhaupt? Also wenn du zum Beispiel irgendwie kreativer in einer Werbeagentur bist, vielleicht kann es für dich ja auch einfach gut sein, morgens 5 Minuten zu meditieren, um deine mentale Konzentrationsfähigkeit schon mal zu erhöhen und mittags, genau was du gerade sagtest, eben diese Unterbrechung vorzunehmen, wirklich mal ohne elektronische Geräte 15 Minuten um den Block zu gehen, Langeweile auszuhalten und sich selbst zu begegnen.
Wir hatten ja tatsächlich mal einen Kollegen, der sich im Büro auf den Boden gelegt hat und eine kleine Meditation gemacht hat nach dem Mittagessen. Also es geht. Man muss irgendwie wahrscheinlich auch ein bisschen kreative Lösungen finden.
Ja, und man muss sich auch bewusst machen, dass wir alle manchmal eine Allmachtsfantasie haben. Also ständig auf irgendwelche Messages zu antworten, um irgendwie das eigene Ego aufzupolieren, weil man denkt, dadurch besonders präsent zu sein, geht langfristig einfach nach hinten los. Weil im Grunde genommen für jede Führungskraft natürlich vor allen Dingen die Leute interessant sind, die Eigenverantwortung für ihre Aufgaben übernehmen können, in denen sie dann auch richtig, richtig gute Ergebnisse erzielen. Und für diese anspruchsvollen Aufgaben, die tolle Ergebnisse produzieren sollen, ist es einfach das Mittel, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es auch eintritt, Deep Work.
Würdet ihr sagen, also ich finde, das klingt jetzt bisher so durch, dass schon das Handy der Übeltäter ist? Oder gibt es noch irgendwie andere?
Das ist eine schöne, ich lache da jetzt so, weil...
Naja, wir kommen immer wieder auf Push-Nachrichten
total.
Und so.
Nur eben, wenn wir natürlich immer dahin gehen, dass wir sagen, hey, ein externes Medium ist, macht uns quasi zum Opfer, dann geben wir natürlich den Medien und also dem Medium Handy natürlich sehr viel Macht. Dass das wahnsinnig verlockend ist, liegt allerdings daran, dass wir natürlich dafür so empfänglich sind. Also wir Menschen, kann man ja schon bei Kindern beobachten, die können quasi, also ein Baby kann quasi schon auf dem Handy sliden, ohne dass es jemals wusste, dass das ein Touchscreen ist zum Sliden. Also das heißt, wir müssen uns bei den Kindern wahrscheinlich weniger Sorgen darum machen, dass die ein Handy nicht anständig bedienen können, uns eher darum Sorgen machen, wie viel fokussierte Aufmerksamkeit wir lieber mal in einer Einheit von einer Stunde machen und dann wieder im Shallow Work. Aber das wäre wahrscheinlich da ein gutes Thema. Und deswegen das zum Handy, also natürlich ist das total verlockend. Es ist letztlich greift es eine Suchtstruktur auf und natürlich haben wir total Lust, uns so berieseln zu lassen. Das ist auch eine viel höhere Intensität, die Medien erzeugen, als wir im wirklich Alltag häufig herstellen können. Und das ist auch das Bittere, dass es darüber ja auch teilweise Studien gibt, dass auch einige Medien wirklich stark eher zu einer Depressionstendenz führen, weil es einem
Welche
eben...
Sind das?
Naja, eben wenn man nur noch im Außen schöne Bilder sieht, ja. Also ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich glaube, alle wissen, wo eigentlich nur gefiltert wird, wo gar kein echter Mensch mehr quasi zur Aufführung kommt, dann suggeriert das einmal im Spiegel, oh, wie ist die Welt da draußen eigentlich? Aber natürlich ist die Welt nicht nur so. Das heißt, dann entsteht auch eine Diskrepanz zwischen quasi der gelebten Wirklichkeit und der Wirklichkeit, die dir in den Medien suggeriert wird.
Alle sind gerade in Südafrika am Strand.
Zum Beispiel, da bin ich jetzt, da beam ich nicht natürlich auch schon gleich weg, aber das ist nicht mein Reiseziel, nur das ist ganz wichtig. Umso größer diese Diskrepanz ist, das kann unser Seelisches nicht so besonders gut aushalten. Und ich glaube, das negieren wir häufig. Und insofern würde ich eher davon reden, dass es wichtig ist, wie man damit mit einem guten Konsum umgeht, einen erwachsenen, eigenverantwortlichen Konsum, der auch Spaß machen soll. Man kann ja ruhig, aber... Das brauchst du, glaube ich.
Genau, ich glaube, dass es einfach gut ist, Absichten für Zeiten zu erklären. Also es ist ja auch total gut, sich vielleicht die schönen Bilder anzuschauen, wenn man diese Entscheidung vorher bewusst trifft. Jeder, der aber ganz viele Push-Nachrichten über eine sehr lange Zeit bekommen hat, kennt das Gefühl, dass in dem Moment, wo sie ausgeschaltet werden, trotz der Konzentrationsphasen das Gehirn immer wieder schnell auftaucht und sagt, habe ich jetzt gerade gehört? Ist gerade was gekommen? Obwohl es de facto nicht sein kann, weil das Handy ausgeschaltet ist. Und das zeigt ja schon, dass sich schon unsere Aufmerksamkeit auch verändert, dass sich unsere Gehirnstruktur verändert, wenn wir nicht in diese Deep-Work-Phasen eintauchen. Ne? Und da, glaube ich, geht es neben dieser Erkenntnis und der Vorbereitung, indem man eben ein schönes Arbeitsumfeld schafft oder Zeiten definiert oder so, dann vor allen Dingen auch um die Durchführung, dass man lernt, Nein zu sagen, dass das vielleicht auch mit einer Selbstwertarbeit zu tun hat, ne? Sich klarzumachen, in dem Moment, wo ich nicht immer verfügbar bin, bin ich... immer noch was wert. Also gibt's doch auch so, mach dich rar, du bist ein Star oder willst du gelten, mach dich selten. Also dass man so ein bisschen die Glaubenssätze auch dahingehend verändert, die FOMO einzugrenzen, ne? Und natürlich auch in der Arbeit mit sich selbst lernt, Langeweile auszuhalten. Also eben wie du sagst, mal wirklich einen Zeitungsartikel von A bis Z zu lesen und nicht nur die Überschriften, die Zitate und das Dickgedruckte so.
Ich habe, glaube ich, nicht so sehr FOMO oder denke, dass ich auf irgendwie... was jetzt unbedingt sofort antworten muss, weil das jemand erwartet. Aber ich merke auch, dass ich mal sonntags bei Slack irgendwas schreibe. Aber das liegt dann eher daran, dass es mir dann in dem Moment einfällt und ich befürchte, dass ich es dann Montag schon wieder vergessen habe. Und deshalb will ich es quasi schnell auf die Straße bringen. Sollte ich das dann lieber nicht machen? Weil ich habe das nicht so mit Absichten für Zeit. Mir ist das eigentlich auch egal, ob Abend ist oder am Wochenende. Wenn mir die Sachen einfallen, dann, also bei mir verwischen die Grenzen zwischen Arbeit und Privat zum Beispiel sehr, wo ich aber gar nicht so einen Schmerz habe.
Genau, manchmal ist es aber auch wichtig, Verantwortung zu übernehmen, die man selbst im Gesamtsystem hat. Ne? Also jetzt referenzierst du ja auf unseren Slack-Channel. Ich zum Beispiel schreibe nie zwischen Freitagabend und Montagmorgen irgendwas auf Slack, weil ich finde, dass in meiner Rolle als Unternehmerin es auch meine Verantwortung ist, den Menschen auch deep Pause-Phasen zu gönnen sozusagen, ne? Weil auch das ist ja ein Teil dessen, wie man Deep Work lernen kann, indem man auch Deep Break hat. Also wirklich eben nicht diese Impulse aus der Arbeitswelt bekommt, sondern dem Gehirn, dem Herzen mal die Gelegenheit gibt, in ganz andere Lebensbereiche vorzudringen und sich da auch voll auszuleben.
Und schreibst du dir das dann auf den Zettel und postest das Montag oder wie?
Auf jeden Fall. Ich bin ja gut da drin, auch E-Mails zu terminieren. Also
Zu timen, oder?
Genau. Ja. Zu timen, also dass, wenn mir was einfällt, habe ich entweder meine unterschiedlichen Listen, auf denen verschiedene Themen unterschiedlich markiert werden. Und was ich natürlich schon mache, ist, dass wenn mir Samstagmittag was einfällt, dann schreibe ich vielleicht eine E-Mail und time die halt auf Montagmorgen. Ne? Aber ich glaube, dass es unterschiedliche Formen gibt, wie man es auch im Alltag jetzt mal unabhängig vom Arbeiten üben kann. Und das finde ich eben auch spannend, weil wenn man jetzt dieses Thema von Deep Work vielleicht auch mal auf Deep Relationship Building überträgt, dann ist es ja auch in der Beziehungsqualität was total anderes. Und da finde ich, kann man sich's immer sehr gut vorstellen, wenn du deinem Gegenüber mal die ungefilterte Aufmerksamkeit für eine Weile schenkst. Also wenn ich zum Beispiel mit Freunden essen gehe, dann setzen die mich immer so, dass ich gegen die Wand gucke, weil ich ja so interessiert bin an Menschen und Lebenswelten und Charakteren, dass natürlich solche Situationen wie Flughafen, Restaurant, Warteschlange oder so für mich immer ein total gefundenes Fressen sind, mich extrem schnell und auch wirklich gerne ablenken zu lassen. Und
gleichzeitig natürlich auch wichtig für deine Arbeit.
Es ist wichtig, ne? Für meine Arbeit.
Lebenswelten, genau. Menschen sehen.
Und so versuche ich aber auch zum Beispiel die bedeutungsvollen Beziehungen in meinem Leben so zu pflegen, dass es eben einen Deep Interaktionsmoment gibt, ne? Also dass eben da auch mal was entstehen kann im energetischen Zwischenraum zwischen zwei Menschen, was nicht ständig gestört wird. Und das kennt man doch, wenn man sich mit jemandem länger unterhält und vielleicht auch Pausen einfach mal sein dürfen, in denen ein Gedanke sackt, in denen sich ein Gefühl setzt, dann entwickelt sich das Gespräch in eine viel größere Tiefe, als wenn ich jeden Pausemoment nutze, um auf mein Handy zu gucken oder schnell nochmal irgendwie mit jemandem kurz einen Chat zu halten.
Ja, absolut. Ich finde es erstaunlich, dass ja Kinder, die auch in unsere heutige Zeit geboren werden, das eigentlich total mitbringen. Also die sind ja oft so vertieft, dass dann die Erwachsenen in ihrem gehetzten Alltag die eher ständig rausreißen, weil man muss ja wieder irgendwo hin und so. Also ich finde, man kann das bei Kindern gut beobachten, dass das ja auch in der Zeit, in der wir jetzt leben, immer noch da ist. Ne? Machen wir das kaputt oder ist es dann wieder das erste Handy, was sie kriegen, was es dann zerstört? Oder also wie können wir das fördern?
Es geht ja schon darum, dass du, das weiß ich ja, mit deinen Kindern auch sehr viel und konzentriert gelesen hast. Also dass auch da ja ein Entscheidungsmoment war, auch in ein Spiel fantasievoll einzutauchen, in eine andere Welt zu gehen. Und dann lässt du dich ja auch nicht stören. Also dann bist du ja nicht diejenige, die sofort an ihr Handy geht oder so, ne? Und man weiß ja auch, dass es für Kinder total wichtig ist, genau wie für uns Erwachsene auch, Leere und Langeweile mal auszuhalten, weil da eben aus dem Unbewussten überhaupt erst die ganz tiefen Gedanken, Gefühle, Überzeugungen, Emotionen hochkommen. Und ich glaube, dass es bei Deep Work und Deep Break vor allen Dingen auch darum geht, den eigenen Kanal zu deinem echten inneren Potenzial mal in die Tiefe zu öffnen und nicht nur immer beim Offensichtlichen zu bleiben. Und jetzt kommt der tollste Effekt. In dem Moment, wo du viele Deep Work Phasen hast, wirst du auch im Shallow Work viel, viel schneller. Das heißt, insgesamt ist diese Unterscheidung dieser beiden Hinwendungen zu den Aufgaben eine super gewinnbringende.
Wenn wir jetzt nochmal ganz pragmatische Tipps mit auf den Weg geben, ich könnte mir vorstellen, dass das eine Folge ist, wo man sich so richtig danach was vornimmt und versucht, irgendwie direkt was umzusetzen. Also, was können wir mitgeben, mal so für eine Sammlung zum Mitschreiben?
Ja, also erstmal ist der Mensch ja ein Gewohnheitstier. Insofern könnte man einmal schauen, was habe ich eigentlich für Routinen? Und gerade jetzt in dieser arbeitsweltlichen Umstellung auch zu gucken, sind die überhaupt noch gut für mich? Und wie könnte ich dann Routinen etablieren, die sich eben im Alltag langsam einspielen, damit ich gar nicht unbedingt immer drüber nachdenken muss, wann was stattfindet? Das ist ja auch beim Sport oder ähnlichen Themen, die man macht, ist immer klar, wenn der Termin sitzt, stellt man den viel weniger in Frage, als wenn man natürlich jeden Morgen überlegt, wann mache ich denn heute Deep Work? Weil das, also klingt ja auch jetzt erstmal komisch, aber das wäre gut zu sagen, immer am Montag von 11 bis 12:30 mache ich auf jeden Fall 1,5 Stunden Deep Work, danach gehe ich zum Lunch beispielsweise, schön, und dann wäre das ja eine neue etablierte Routine. Also ich finde, das einmal Routinen zu sich anzugucken, dann vielleicht in Frage zu stellen und dann zu schauen, wie könnte ich eigentlich auch kleine neue Routinen etablieren, die mir gut tun.
Und Lunch als Belohnung?
Wenn das ein gutes Ziel ist, für mich wäre das auf jeden Fall eins.
Was ich auch interessant finde, ist, sich das Arbeitsumfeld anzugucken. Also wenn du dir jetzt als Zuhörende oder Zuhörender überlegst, wo und wie arbeite ich eigentlich und dir dann die Frage stellst, fördert das meine Konzentration oder schadet das meiner Konzentration, dann werden dir ziemlich schnell Dinge einfallen, die du vielleicht ändern könntest, um deine Konzentration, dein Flow-Erleben zu fördern, um dann inhaltlich auch mal ein bisschen tiefer zu bohren. Ich habe das mit ganz vielen Führungskräften im Coaching, dass die erste Deep Work Phase auf Freitagnachmittag gelegt wird. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen kontraproduktiv an, hat aber den ganz großen Vorteil, dass Führungskräfte doch maßgeblich abgelenkt sind, vor allen Dingen auch durch die Anfragen, Nachfragen, Kommentare oder Zwischenrufe von Mitarbeitenden. Und die Mitarbeitenden, die sich Freitagnachmittag noch melden, sind in ihrer Anzahl auf jeden Fall geringer als die, die sich am Montagmorgen melden. Von daher kann das für eine Übergangsphase ein schönes Zeitfenster sein, um es leichter zu haben, mal so richtig tief einzutauchen. Was ich auch spannend finde für unsere Zuhörerschaft, vielleicht überlegst du dir mal, bei welchem Thema würde ich eigentlich gerne tiefer bohren inhaltlich oder hochwertigere Ergebnisse produzieren und kommen aber irgendwie immer nicht dazu. Wenn du dich das mal so fragst, dann fällt dir sicher schnell was ein. Und dann im zweiten Schritt zu überlegen, wann passt das zeitlich eigentlich gut rein und sofort, wie Johann gerade gesagt hat, Serientermin einstellen, sodass er auch für alle anderen sichtbar ist. Hier mache ich Deep Work. Und das Spannende finde ich, und so erlebe ich das mit KlientInnen und Klienten, dass das eine Vorbildfunktion hat. Also, dass Leute eigentlich erleichtert sind, wenn auch Führungskräfte oder KollegInnen ganz klar anzeigen, wann sie nicht für äußere Impulse empfänglich sind.
Das sind bei uns diese Knöpfe im Ohr. Wenn man die sieht, dann weiß man, jetzt geht die Konzentration richtig los. Das hat auch einen Vorbildeffekt.
Total. Und ich sage das ja so gerne, Rest and Digest. Also Deep Work profitiert auch davon, dass du eine Weile ganz viele tiefe Gedanken und innere Fragen aufwirfst, die dann aber auch in deinem neuronalen Netzwerk wirken müssen. Das heißt, Deep Work profitiert auch davon, wenn du dir regelmäßige Auszeiten nimmst. Und wenn du jetzt schon dabei bist, dir einen Serientermin für die zweistündige Deep Work Phase einzurichten, dann richte doch gleich noch einen Termin ein für eine gute Pause.
Ja, da gibt es auch neue Forschung drüber aus dem Sport allerdings. Aber ich finde, das ist eine gute Anlehnung für Spitzensportler. Dachte man eben, möglichst umso mehr man trainiert, desto besser. Aber es ist total wichtig, dass es richtig regenerative Auszeiten gibt, damit man danach überhaupt mit mehr Kraft wieder loslegen kann, als eigentlich ständig ein bisschen übersäuert oder übermüdet zu sein. Und deswegen, und das Gleiche gilt natürlich für unsere kognitiven Prozesse oder Ähnlichen, dass man einfach sagt, hey, ich gucke jetzt ganz bewusst, gehe ich zum Beispiel zur Arbeit spazieren oder wenn ich kann mit dem Rad oder also und auch nicht höre danach nicht auch noch Musik, abgesehen davon, dass es verboten ist. Aber das wäre wichtig, dass man auch nicht immer zu jeder Zeit alles parallel macht.
Und worauf du ja auch gerade referenziert hast, ist die sogenannte Neuroplastizität. Und man weiß eben, dass sich bestimmte neuronale Verbindungen auch erst in der Ruhephase bilden können, die aber vorher durch Deep Work Phasen inhaltlich angereizt wurden.
Also ich habe noch richtig viel zu tun. Ich glaube, ihr seid da schon ganz schön weit.
Ich hätte gerne mehr Deep Work Phasen.
Mehr als 10 Stunden, klar.
Nein, das war ja nur bei dem Buch.
Also ja, ich fühle mich total ertappt. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Da muss ich ganz ehrlich mit mir sein. Und ich finde das Selbstwirksamkeitsbeispiel oder das nochmal sehr motivierend. Denn auch ich habe schon Deep Work erfahren und gemerkt, was es dann für super Auswirkungen hat und wie viel sicherer man wird und wie viel überzeugender auch und einfach, dass man ja auch an der Reaktion des Gegenübers merkt, ne, boah, die weiß richtig was.
Es steigert auch den Selbstwert, ja. Ne? Weil dein eigener Wert natürlich mit dem, was du dann auch gefühlt neu gelernt hast oder beigetragen hast, ein kleines Hoch erfährt.
Ja, und ganz wichtig ist, dass jetzt eben keiner aus der Zuhörerschaft auch sich für irgendetwas abwertet, sondern eben man kann eben ganz positiv jetzt starten und eher sagen, ach stimmt, ich habe eigentlich Lust, mal wieder ein bisschen mehr Deep Work zu machen. Und bei dir wäre es ja so, hey, für den Podcast und diese Folge Vorbereitung war es ja super passend. Also man kann ja auch mal gucken, wo passt es einfach gut und wo müsste ich mich manchmal vielleicht ein bisschen mehr disziplinieren. Und Zum Beispiel auch Deep Work machst du ja immer bei der Beratung auch. Also da stellst du ja gar
also
nicht in Frage.
Also mir fällt es leichter, wenn es von außen...
Insofern, du hast ja total beide Seiten und die haben wir alle. Und ich glaube, es geht eher darum, ein bisschen mehr diese ganze Informationsflut von außen noch ein bisschen mehr zu sich auch manchmal eben abzuschirmen und dann in die Tiefe zu gehen.
Und auch Shallow Work ist ja ein wichtiger Anteil unseres Arbeitslebens. Also es geht jetzt gar nicht darum, den hier zu diskriminieren. Es geht nur darum, ihm nicht die Macht zu geben, das eigene Potenzial, was wir haben, nicht auszunutzen.
Einen Tipp hast du mal irgendwo anders genannt, den fand ich super gut. Wenn man wenn man irgendwas für 10 Minuten macht, dass man dann noch eine 11. Minute weitermacht. Irgendwie so war's.
Genau, es geht darum, dass bei Deep Work ja nicht nur die Konzentrationsfähigkeit wichtig ist, sondern auch, dass man in der Lage ist, einen Fokus zu bilden und sich zu disziplinieren. Und Disziplin bedeutet ja eigentlich, gegen die eigene Unlust anarbeiten zu können, um ein gestecktes Ziel zu erreichen. Und Disziplin kann man super üben mit einer ganz kleinen Übung, nämlich genau dann, wenn man denkt, boah, jetzt habe ich keinen Bock mehr und irgendwie alles hinschmeißen will, zum Kühlschrank gehen oder einen Podcast hören oder welche Ablenkung auch immer dann passend ist, dass man diesen Moment überwindet und sagt, okay, ich mache noch 5 Minuten. Und da geht es nicht um die 5 Minuten, die auf diesen Entschluss folgen, sondern es geht darum, dass du selbst diesen Entschluss gefasst hast, nicht sofort aufzugeben in dem Moment, wo du keine Lust mehr hattest.
Fand ich einen richtig guten Tipp. Also, ich hoffe, dass ihr ganz viel daraus mitnehmen könnt und gerade mitgeschrieben habt oder irgendwie irgendwas behalten habt. Genau wie Johann gesagt hat, ganz ohne Druck und bloß nicht irgendwie sich selbst abwerten. Es geht ja nur darum, dass wir dazu anregen wollen, dass ihr mal irgendwie was Neues ausprobiert und mal guckt, wie es sich so in eure Alltagssituationen integrieren lässt. Und wir freuen uns immer, wenn ihr eure Erfahrungen mit uns teilen wollt. Also schreibt uns auf allen Kanälen. Wir antworten in jedem Fall und finden das natürlich total spannend zu hören, wie ihr auch diese Folge fandet. Also bewertet uns gerne. Wir freuen uns über jede Art von Feedback und auf die nächste Folge. Vielen Dank.